spreche das jetzt sicher falsch aus. Gwerful Makin. Die Themen von ihr, jetzt sind wir wieder bei den schlüpfrigen Themen. Wie gesagt, 15. Jahrhundert. Die hat ihre Vagina bedichtet. Und ihren prügelnden Ehemann.
Willkommen bei Weitergedacht, der Podcast der WZ. Jede Woche präsentieren wir eine neue Geschichte, stellen eure Fragen und geben Einblicke in unser 320 Jahre altes Archiv.
Heute wollen wir über Gedichte reden.
Du Petra, ich war gestern Covid-impfen. Und die Wirkung hat mich getroffen, als hätte ich 6 Flaschen Bier gesoffen. Ich brauchte einen Enthusiasmus ein bisschen.
Wir wollen heute über Gedichte reden.
Ja, ich sehe schon die übliche Reaktion, wenn man das Wort Gedichte sagt. Fangen wir gleich einmal an. Die Üste hat die freie Wahl. Wenn sie ein W wählt, bleibt sie kahl. Wählt sie ein K, so wird sie nass. Die freie Wahl macht keinen Spaß.
Bitte noch einmal ganz langsam zum Mitdenken.
Probier's. Die Üste hat die freie Wahl. Wenn sie ein W wählt, bleibt sie kahl. Wählt sie ein K, so wird sie nass. Die freie Wahl macht keinen Spaß.
Okay, und das ist also schon ein Gedicht?
Eines vom österreichischen Dichter Erich Fried, der von 1921 bis 1988 gelebt hat.
Okay, das ist eigentlich witzig.
Gell? Aber Vorsicht, es kann gleichzeitig als problematischer Kommentar zur Demokratie gelesen werden oder als Kommentar zur Demokratiemüdigkeit, wenn man es als Rollenprosa, obwohl es ein Gedicht ist, aber das ist halt der Fachausdruck, ist Rollenprosa, liest. Also als Aussage eines Nichtwählers zum Beispiel. Freie Wahl macht keinen Spaß.
Ich verstehe. Also du meinst, dass in Gedichten viel, viel mehr dran ist, als man vielleicht denkt. Und damit sind wir eigentlich schon ganz tief drinnen in unserer heutigen Folge, in der wir über Gedichte sprechen wollen. Und darüber, was man alles nicht über sie weiß. Dass sie nämlich viel, viel mehr sind als das bloße Reimen von Worten, weil sie Botschaften vermitteln, die aber geschickt versteckt werden. Und um diese zu entdecken, habe ich heute wieder unseren Kulturexperten und WZ-Redakteur Edwin Baumgartner hier bei mir zu Gast. Hallo Edwin.
Hallo Petra.
Mein Name ist Petra Zempfer und ich bin Redakteurin der WZ. So, lieber Edwin, wie ist das also? Wie viel mehr ist an Gedichten dran als das bloße Reimen von Worten?
Ja, es ist wesentlich mehr dran als nur der Reim. Wir sind ja wieder mal bei meinem Lieblingsthema. Kunst und Kultur sind nicht elitär, sondern sie sind nur dann elitär, wenn man sie falsch versteht. Gedichte sind ungeheuer vielfältig, sie können Spaß machen, sie können gruselig sein, stimmungsvoll, emotional, intensiv, schlüpfrig können sie auch sein. Ein Gedicht kann alles sein.
Also ich habe das jetzt mitgeschrieben. Spaßig, gruselig, stimmungsvoll, emotional, schlüpfrig. Aber dafür hätte ich jetzt gern Beispiele und Beweise, bitte. Und noch etwas würde mich interessieren, und zwar, welche Rolle Frauen dabei spielen.
Die Frauen nehmen uns für den Schluss auf. Zuerst die Beweise. Wofür willst du sie?
Also Stimmung und Emotionen glaube ich dir. Witzig glaube ich dir auch. Da weiß ich nämlich sogar ein Gedicht, mein absolutes Lieblingsgedicht.
Ich bitte darum.
Also es geht so. Ein Wiesel saß auf einem Kiesel, inmitten Bachgeriesel. Wisst ihr, weshalb? Das Mondkalb verriet es mir im Stillen. Das raffinierte Tier tat's um des Reimes willen.
Ah ja, Christian Morgensterns Galgenlieder, das Wiesel. Ja, aber auch Wilhelm Busch hat ungeheuer lustige Sachen geschrieben. Ja, im Ringelnatz ein zum Schreien komisches Fußballgedicht, das ich nicht vorlesen kann, weil ich jedes Mal, wenn ich's versuche, einen Lachanfall bekomme und ich komme nicht zum Schluss, ohne dass ich zum Kichern anfange. Von den Autoren nach 1945 würde ich jetzt sagen, Peter Rühmkorff, Robert Gernhardt, das sind die beiden, die für mich am besten Scherz und Ernst kombiniert haben. Ja, und witzige Gedichte gibt's auch sonst in Hülle und Fülle.
Ja, das glaube ich dir auch. Aber gruselig und schlüpfrig?
Ja, da bin ich jetzt froh, dass ich mir beim Vorgespräch gedacht habe, Nachtigall oder eher Petra, ich höre dir Trapsen. Darum habe ich ein paar Bücher mitgebracht, die voll sind mit Gedichten und Lesezeichen an den vermuteten Stellen, auch an den schlüpfrigen.
Ja, das kann ich bestätigen. Sie türmen sich hier von mir.
Also fangen wir mit schlüpfrig an. Ich zitiere ein Werk, ein Gedicht des 2006 verstorbenen deutschen Dichters Robert Gernhardt. Hallo, süße Kleine, komm mit mir ins Reine. Hier im Reinen ist es schön, viel schöner als im Schmutz zu stehen. Hier gibt es lauter reine Sachen, die können wir jetzt schmutzig machen. Schmutz kann man nicht beschmutzen. Lass uns die Reinheit nutzen, sie derart zu verdrecken, das Bettchen und die Decken, die Laken und die Kissen, dass alle Leute wissen, wir haben alles vollgesaut und jetzt sind wir Bräutigam und Braut.
Okay, also von schlüpfrig bin ich jetzt halbwegs überzeugt.
Nur halbwegs?
Das könnte die eine Ausnahme gewesen sein.
Nein, so ist das nicht. Es fängt beim altrömischen Dichter Ovid um das Jahr, sagen wir so eins nach Christi Geburt an. Seine Ars Amatoria, Liebeskunst, ist ziemlich starker Tobak und nach heutigen Maßstäben ein Verstoß gegen alle Nach-MeToo-Sitten. Überhaupt die Dichtung der Antike, damals hat man ja völlig andere Moralvorstellungen gehabt. Und das Sexualempfinden schlägt sich halt auch in der Dichtung nieder.
Warum war mir so klar, dass du mit der Antike kommst?
Na gut, ich kann mit was anderem auch kommen. Was sagst du, wenn ich mit der Bibel komme?
Mit der Bibel? Wenn es um Sexualität geht in der Dichtung?
Ja, ich meine das ganz im Ernst. In der Bibel steht das Paradebeispiel für ein erotisches Gedicht, nämlich das Hohelied Salomos. Also ich sage immer, man muss mit der rechten Hand hinter dem linken Ohr kratzen, wenn man das als religiöse Dichtung lesen will. Ich weiß, es gibt die Bücher, die es behaupten. Ich sage, das ist ein reines erotisches Gedicht. Ich zitiere mal eine Stelle. Ich fand ihn, den meine Seele liebt. Ich packte ihn, ließ ihn nicht mehr los, bis ich ihn ins Haus meiner Mutter brachte, in die Kammer derer, die mich geboren hat. Bei den Gazellen und Hirschen der Flur beschwöre ich euch, Jerusalems Töchter, stört die Liebe nicht auf, weckt sie nicht, bis es ihr selbst gefällt. Das ist also ein Stück aus dem Hohelied Salomos. Und an den Stellen, an denen es ein bisschen weniger eindeutig ist, ist es voller erotischer Anspielungen und Symbole. Also wer auch immer die Texte des Alten Testaments zusammengestellt hat, ich bin ihm, ihr, ihnen, je nachdem, unendlich dankbar, dass sie dieses Meisterwerk der erotischen Lyrik mit aufgenommen haben. Es ist unvergleichlich, meines Erachtens nach.
Und wie ging es dann nach Antike weiter und nach der Bibel?
Naja, geschweinigelt haben die Dichter eigentlich immer. In der Barockzeit hat Christian Hoffmann von Hoffmanns Waldau Folgendes gedichtet. Das könnte man fast als Programm oder als Überschrift über den Podcast setzen. Die Wollust bleibet doch der Zucker dieser Zeit. Was kann uns mehr denn sie den Lebenslauf versüßen? Sie lässt trinkbar Gold in unsere Kehle fließen und öffnet uns den Schatz beperlter Lieblichkeit. Der Hoffmann von Hoffmanns Waldau ist einer der bedeutendsten Barockdichter des 17. Jahrhunderts. Und wenn unser Podcast es schafft, dass man ihn wieder liest, haben wir schon was Großes erreicht.
Zwei Jahrhunderte nach Hoffmann Waldaus Tod erregte sich die WZ über einen weiteren Trend, der sich unter einigen Dichtern breitmachte. Die Verschwendung und die Überladung mit edlen Metallen und Kostbarkeiten, wie die Wiener Zeitung am 24. Juli 1849 auf Seite 18 schrieb und weiter, eines ähnlichen und noch schlimmeren Fehlers machte sich in Deutschland die zweite schlesische Schule, besonders Hoffmanns Waldau und Hohlohenstein, schuldig. Denn sie waren nicht bloß verschwenderisch mit Gold und Edelsteinen, sondern sie waren schwülstig und sogar schmutzig. Sie waren angesteckt durch die damaligen italienischen Dichter.
Zurück zu den erotischen Gedichten. Ich werfe den Namen Goethe in den Raum, denn nur so als Beispiel für den Klassiker schlechthin wird er ja immer genannt.
Ja, der Goethe, der reine große Dichter, der niemals irgendwas... Na gut, also, Hans Wursts Hochzeit. Ja, es ist ein Drama, ich weiß, also vielmehr ein Dramenentwurf. Und es ist ein Versdrama, womit wir bei einer meiner Leidenschaften sind, nämlich dem Versdrama, aber es enthebt mich dadurch der Pflicht, aus einem Stück zu zitieren, in dem zwei der Personen Hans Arsch von Rippach und Mats Fotz von Dresden heißen. Und in den römischen Elegien schreibt Goethe Folgendes. Nein, warte mal, nein, es sind die venezianischen Epigramme. Ich zitiere. Immer halt ich die Liebste begierig im Arme geschlossen. Immer drängt sich mein Herz fest an den Busen ihr an. Immer lehnet mein Haupt an ihren Knien. Ich blicke nach dem lieblichen Mund ihr nach den Augen hinauf.
Für mich klingt das eher sehnsüchtig, aber schlüpfrig, meinst du?
Bei Gedicht muss man sich manchmal genau vorstellen, was der Dichter schreibt. In dem Fall ist es die Haltung der Ich-Person. Ich meine, jetzt stell dir das mal vor, die Liebste im Arme geschlossen und offenbar gleichzeitig das Haupt an ihren Knien. Angesichts dessen halte ich die Knie für eine sehr ungenaue Beschreibung dessen, wo er wirklich das Haupt hat.
Ah, okay, ich verstehe. Okay. Und nach Goethe?
Machen es alle. Jeder. Fast jeder. Aber im Großen und Ganzen irgendwo, wie ich gesagt habe, geschweinigelt haben sie alle. Für mich am schönsten Bertolt Brecht übrigens, der als Dichter weitaus größer ist als Dramatiker. Erotik und Liebe kann man bei Brecht auch in sehr deftiger Form finden. Zum Beispiel die erste Strophe von einem seiner Gedichte. Als du das Vögeln lerntest, lehrte ich dich so vögeln, dass du mich dabei vergaßest und deine Lust von meinem Teller aßest, als liebtest du die Liebe und nicht mich.
So, von schlüpfrig bin ich also wirklich überzeugt.
Gut so.
Stimmungsvoll und intensiv, glaube ich dir ohnehin, aber gruselig.
Also ich bin jetzt fast in Versuchung, Goethes Erlkönig vorzutragen. Das ist die schauerlichste Schauerballade von allen.
Warum nur in Versuchung?
Ja, man muss lernen, Versuchungen zu widerstehen, dann, wenn sie so auf der Hand liegen. Der Erlkönig ist eine Schullektüre. Und ich glaube, den kennt mittlerweile jeder. Und deshalb habe ich ihn ausgetauscht gegen eine kurze Ballade vom österreichischen Dichter H.C. Artmann. Ich zitiere die ganze Ballade. Seht den lieben Robinson. Heimlich stiehlt er sich davon. Hat schon genug vom Ziegenbraten, seht ihn nur zum Boote warten. Zu der nächsten Insel fährt Robinson, wie sich's gehört. Hört nur, wie die Paddel patschen und die nassen Segel klatschen. Ehe der bleiche Mond aufgeht, er am anderen Ufer steht, wo die Menschenfresser sind. Heit, das weiß doch jedes Kind. Robinson, der hat's nun fein. Handelt frisches Fleisch sich ein.
Das ist ja grauslich.
Ja, und zugleich witzig. Die dichterische Form eignet sich nämlich wunderbar für einen Balanceakt, so gerade an der Grenze von Grauen und Groteske.
Und warum gerade die dichterische Form?
Ja, das kann man schwer erklären. Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass in Reimen Sprechen von vornherein ein bisschen unnatürlich ist. Niemand spricht in Reimen oder niemand schreibt ohne Absicht in Reimen.
Und das ist zum Weinen?
Und Greinen. Aber ich bin der Ansicht, zur Ansicht geneigt und völlig überzeugt, okay, lass mal das Reimen, das Spontane. Aber es ist meiner Meinung nach wirklich so, dass die stilisierten Reime eine gewisse Spannung erzeugen. Welches Wort wird kommen? Das passt gut zu Grusel und Groteske. Ich muss den Anfang vom Erlkönig zitieren. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind, hat den Knaben wohl in dem Arm, er hält ihn sicher, er fasst ihn warm. Allein die Spannung, die aufgebaut wird durch die Reime, durch diesen Rhythmus, der das Reiten nachmacht, das könntest du in Prosa niemals erreichen. Und die besten unheimlichen Gedichte der Herr Erlkönig sind Balladen und leider sind Balladen auch sehr lang.
Und wir wollten ja noch zu den Frauen auch kommen.
Ja, eben, und dafür haben wir dann nicht die Zeit, wenn wir jetzt mit den Balladen kommen. Aber die kann ja jeder selber lesen. Es gibt Balladensammlungen noch und noch zu kaufen. Also das empfehle ich. Wir kommen zu den Frauen und danach kommen wir noch zu was anderem. Das verrate ich jetzt aber noch nicht gleich. Das haben wir uns vorher schon ausgemacht. Aber zuerst bitte lass mich noch den Atman retten.
Ja, der Atman.
Nicht, dass jemand glaubt, der hat nur so Sachen mit Menschenfressern und so geschrieben. Er hat viel Menschenfresser geschrieben und Gruselgeschichten und Lovecraft übersetzt. Aber ich muss ihn irgendwie retten jetzt noch.
Was ich über H.C. Atman weiß, er war gebürtiger Wiener. Er lebte von 1928 bis 2000. Und er ist durch die Dialektgedichte mit einer schwarzen Tinten bekannt geworden.
Ja, und schon die schwarze Tinten sind sehr dunkle Gedichte. Das ist meines Erachtens noch eher surrealistische Dichtung als herkömmliche Mundartdichtung. Aber ich möchte, um das abzuschließen, nicht aus der schwarzen Tinten zitieren, da könnte man auch einiges nehmen. Aber ich möchte ein ganz kurzes Gedicht vom Atman bringen. Es heißt St. Achatz und bezieht sich auf den fiktiven Ort im Waldviertel, den der Atman zeitweise als seinen Geburtsort erfunden hat. Und das Gedicht lautet folgendermaßen. Der Bach, das Wirbeltier, schlaflose Libellen, der unbehauste Fisch, Scherenwetzer Krebs, Brautschleier Spinnweb, nah bald das Kirchlein pfaffenlos summend. Die Sonne zieht entlang, der Trauring des Sommers.
Es sind extrem viele schöne Bilder, aber ohne Reim.
Ja, das hat man jetzt gedacht, dass du auf das anspielst, aber der Reim ist keine Verpflichtung bei Gedichten. Die antike Lyrik zum Beispiel hat überhaupt keine Reime gekannt, nur eine große Zahl von Versmaßen, die mit genau geregelten Abfolgen von langen und kurzen Silben aufgebaut waren. Im 19. Jahrhundert haben dann die Dichter mit Gedichten ohne Reim und ohne Versmaß zu experimentieren angefangen, die nur durch den Tonfall, durch die Wortwahl, die Konkretisierung der Gedankengedichte waren, also ich sage immer dazu, die durch ihren Duft Gedichte waren. Und mittlerweile gibt es Dichter, deren Gedichte, also ich sag immer etwas boshaft wahrscheinlich, Gedichte, deren die in Zeilenfall zerhackte Prosa sind, was ich für vielleicht nicht ganz so ideal halte. Also ganz subjektiv gesagt, einem Dichter, der nie in seinem Leben Vers und Reim geschrieben hat, glaube ich die Dichtkunst nicht. Es gibt eine Ausnahme, zu der kommen wir. Aber Vers und Reim sind Sprachschulen und wer durch sie nicht hindurchgegangen ist, ist für mich wie ein Mathematiker, der das kleine Einmaleins nicht kennt.
Du hast es überhaupt nicht gegendert. Was ist mit den Dichterinnen?
Ja, das war jetzt ein Lapsus. Aber auch ein guter Übergang. Also, und die Dichterinnen. Gedichte sind was sehr Subjektives. Immer gewesen, werden sie immer sein. Sowohl das Schreiben als auch das Rezipieren, also das Lesen, das, was einem gefällt und was nicht. Und ich sage jetzt mit dieser Subjektivität, die Lyrik ist es, womit Frauen von Anbeginn an die Literatur auf eine Weise bereichert haben, wie es ganz, ganz, ganz wenige Männer getan haben.
Also von Anbeginn an ist wahrscheinlich eine Übertreibung, oder?
Meiner Meinung nach nicht, denn die eine der größten Dichterinnen, und jetzt sind Männer mitgemeint, steht am Anfang der Dichtkunst, und zwar im 7. Jahrhundert vor Christus, hat eine gewisse Sappho einige der schönsten Verse geschrieben, die wir bis heute haben. Man weiß relativ wenig über sie, wahrscheinlich war sie eine Adelige, die verbannt worden ist, und teilweise auf Sizilien, teilweise auf Lesbos gelebt hat und dort Mädchen aus guter Gesellschaft in Tanz, Musik, Dichtkunst, Philosophie und so weiter unterrichtet hat. Von ihrem Werk ist sehr, sehr wenig überliefert. Das Wenige ist meistens leider fragmentarisch. Und das alles ist egal. Es ist so einzigartig wie kaum etwas anderes.
Ich höre da ein gewisses Schwärmen heraus.
Ja. Ich zitiere dir eines und dann weißt du, warum ich da so von der Sappho schwärme. Abendstern, alles vereinst du wieder, was ich am strahlenden Tag verstreute. Du bringst das Schaf heim, du bringst die Ziege heim, nur die Tochter bringst du, wenn es Abend wird, nicht zur Mutter zurück. Oder ein anderes? Eros erschüttert mir bebend die Seele, wie der Sturm im Gebirge, der auf Eichen stürzt.
Ich beginne dich zu verstehen.
Ja, Sappho ist ein absolut eigenes Niveau, unerreicht. Ich glaube auch unerreichbar. Die schlechteste Übersetzung kann diese Verse nicht ruinieren. Sie behalten, jetzt sind wir wieder beim Duft. Also, die Sappho hat einen derart eigenen Klang, einen derart eigenen Duft der Sprache, dass auch eine schlechte Übersetzung ihn nicht kaputt machen kann. Selbst wenn man die schlechteste Übersetzung liest, merkt man, das kann jetzt nur Sappho sein. Das ist, wie gesagt, ich halte es für einmalig. Und auf diesem Niveau hat sie immer geschrieben, sowohl die Sappho auch dann auch sehr viele, ja, ich mag jetzt diesen Ausdruck Frauenlyrik nicht. Das hat sowas von Kaffeekränzchen. Aber das Gegenteil ist richtig. Wir haben zuerst fast nur über deutschsprachige Gedichte und Dichter geredet, weil das Material sonst
zu viel.
Ja, es ist zu viel uferlos. Aber wenn ich jetzt eine Aufzählung von Dichterinnen mache, da muss man auch Fremdsprachige nennen, es wär sonst unfair. In Rom hat es welche gegeben, zwei Dichterinnen, die beide Sulpicia hießen. Werke sind nur von der früheren überliefert. Und ganz eigenartige Liebesgedichte in einer feinbar kunstlosen Sprache, da streitet man sich, ob das wirklich kunstlos ist oder ob das nicht bewusst so gestaltet ist, um spontan zu wirken. So ungefähr, als würde man heute einen Poetry Slam nachmachen, ohne dass man jetzt beim Poetry Slam ist, also ihn suggerieren. Dann hat es in Frankreich die Louise Labbé gegeben, die im 16. Jahrhundert Liebesgedichte von einer unglaublichen schlappenlosen Schönheit geschrieben hat. Ich zähle jetzt nur noch die Größten auf. Bei den deutschsprachigen Autorinnen: Annette von Droste-Hülshoff, Sarah Kirsch, Gertrud Kolmar, Paula Ludwig, Marie-Louise Kaschnitz, Christine Lawand. Und dann ist mir gestern noch durch Zufall eine untergekommen, die ich vorher nicht gekannt habe. Das ist eine Waliserin, die im 15. Jahrhundert geschrieben hat. Und ich spreche das jetzt sicher falsch aus. Gwerfoul Machin. Die Themen von ihr, jetzt sind wir wieder bei den schlüpfrigen Themen. Wie gesagt, 15. Jahrhundert. Die hat ihre Vagina bedichtet. Und ihren prügelnden Ehemann.
Das ist ja vielleicht eine Kombination.
Ja, aber es ist also protofeministisch. Ich habe ein paar Gedichte von ihr gefunden, walisisch geschrieben, auf Englisch übersetzt. Aber ich gebe jetzt zu, das war gestern wirklich sehr spät abends. Und ich bin nicht dazu gekommen, dass ich irgendwas von ihr übersetze. Aber ich sage dazu, man findet sie ein paar Sachen von ihr auf Englisch im Internet. Und ich nehme an, wir machen dann einen Link.
Auf jeden Fall, das machen wir. Aber jetzt zurück zu den Dichterinnen. Also Ingeborg Bachmann würde mir halt auch noch einfallen.
Naja, es kann nicht alles gut sein, was Frauen geschrieben haben. Auch da nicht, wenn sie aus außerliterarischen Gründen sehr bekannt sind. Das wäre einmal ein eigener Podcast. Wie wird man bekannt ohne... Ich spreche jetzt der Bachmann nicht das Talent ab. Das wäre ja Blödsinn. Das, was ich der Bachmann vorwerfe, ist, dass sie wunderbare Anfänge geschrieben hat, die aber nicht durchhalten. Eine Gedichtzeile am Anfang wie »Schweigt mit mir, wie alle Glocken schweigen« ist einfach wunderbar. Nur dann verfallen die Gedichte halt sehr oft in eine reine Deklamatorik. Und Bachmann hat halt den großen Vorteil, dass er sich als die weise Sibylle des Atomzeitalters inszeniert hat. Und wie gesagt, ich kann mich nicht durchringen, sie als die große Dichterin zu sehen, als diese gefeiert wird. Ich würde jetzt lieber noch die Amerikanerin Emily Dickinson erwähnen, 19. Jahrhundert, die Engländerin Edith Sitwell, 20. Jahrhundert und für mich die Größten der neueren Zeit, Else Lasker Schüler, eine Deutsche, die von der nationalsozialistischen Verfolgung nach Israel geflohen ist. dann die Österreicherin Friederike Mayröcker. Und weder die eine noch die andere hat den Literaturnobelpreis bekommen. Aber den hat der Brecht auch nicht gekriegt. Und ich sage immer, das sagt mehr über den Preis aus, als über die Dichter, die ihn nicht gekriegt haben.
Womit wir jetzt leider zum letzten Punkt kommen müssten angesichts der Zeit.
Ja, und der ist jetzt, selbst ist die Frau, selbst ist der Mann. Und wir sind bei dem Punkt, den wir uns ausgedacht haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich fordere euch alle, die diesen Podcast hören, auf, selbst ein Gedicht zu schreiben. Das Thema ist völlig egal. Man kann sich durch alles inspirieren lassen. Beim Fenster hinausschauen, irgendein Erlebnis aus der letzten Zeit reflektieren. Ganz egal. Aber ich habe eine Bitte dabei. Keine Haikus, bitte. Lassen wir die Haikus den Japanern, weil die japanische Sprache ist völlig anders strukturiert als die deutsche. Das Zählen von Silben, also erster und dritter Vers 5 Silben, mittlerer Vers 7 Silben, das kann man auf Deutsch machen, da passt's nicht. Und außerdem, bei Haikus tendiert man immer wieder dazu, die Silben zu zählen, aber die Regeln des Haikus nicht zu beachten. Und die Regeln des Haikus sind wesentlich komplizierter, weil im klassischen Haiku zum Beispiel die Anspielung auf eine Jahreszeit vorkommen muss, aber nur die Anspielung, ohne die Jahreszeit zu nennen. Genauso, es muss ein Gefühl vorkommen, aber das Gefühl darf nicht benannt werden, sondern es muss sich aus den Zeilen ergeben. Es muss oder soll zumindest eine Bewegung vorkommen. Und lauter so kleine Regeln, die man eben mit den 17 Silben erzielen muss. Und ich halte das auf Deutsch für sehr, sehr schwer machbar. Ich weiß, es gibt Haikus, auch Artmann hat welche geschrieben, aber ich bin der Meinung, bleiben wir bei Vers und Reim.
Aber was sollen unsere HörerInnen dann dichten?
Ein ganz normales Gedicht mit ganz normalen Reimen. Und ich will jetzt nicht hören und ich will auch nicht, dass jemand zu Hause sagt, das kann ich nicht. Ich behaupte, mit ein bisschen Kreativität kann jeder ein Gedicht schreiben. Absolut jeder. Es braucht kein literarisches Meisterwerk zu sein. Das wird es auch nicht sein. Niemand von uns ist ein Goethe, glaube ich zumindest. Aber was weiß man? Einfach ein Gedicht schreiben über etwas, das einem im Alltag untergekommen ist. Was man sieht, erlebt hat, was einem aufregt, was einem freut. Ganz einfach. Vielleicht will jemand auch ein Liebesgedicht schreiben oder einen Witz in Versen erzählen, dann haben wir wieder was Heiteres.
Also das ist so einfach, meinst du?
Ich behaupte ja. Es ist eine reine Übungssache. Aber ich finde, es soll Spaß machen und es soll zum Spielen mit der Sprache anregen. Und Gedichte schreiben kann also sehr erfreulich sein, sehr lustig sein. Man kann das auch also fast wie ein Gesellschaftsspiel betreiben. Und ich gebe jetzt nur einen Tipp, der zumindest in der Regel ganz gut hilft. Singen oder rappen. Es hilft unglaublich beim Dichten, weil man in den Rhythmus hineinkommt. Und beim Singen und Schreiben kurioserweise auch, zumindest glaube ich, leichter Reime findet, als wenn man nur vorm leeren Papier sitzt. Und nicht stecken bleiben, sondern sich eventuell vom Reim auch führen lassen. Das kann dann wunderbare Absurditäten ergeben. Und vielleicht führt es vom angepeilten Sinn fort. Aber das macht doch nichts. Das kann doch was Lustiges auch sein.
Also wenn jetzt unsere HörerInnen gesungen haben und gerappt und gedichtet, wie geht's dann weiter mit dem eigenen Gedicht?
Ja, also wer mag und sich traut, ich hoffe, es tun's alle, schickt mir das Gedicht per Mail. Und ich verspreche, ich lese jedes mit Ausnahme von Haikus. Und ich werde mich bemühen, jedes, so gut ich kann, zu kommentieren. Ich kann's nicht versprechen, es kommt auf die Menge an. Aber ich bin guten Willens, dass ich wirklich jedes mir anschaue und vielleicht auch fällt mir auch was dazu ein.
Ja, also an dieser Stelle gleich nochmal die E-Mail. Das wäre dann edwin.baumgartner@wienerzeitung.at. Ich schreibe es euch auch in die Shownotes auf unserer Website. Und tja, Edwin, jetzt musst du allerdings mit gutem Beispiel vorangehen und ich bitte um dein Gedicht.
Um Gottes Willen. Ja, das ist genau das, was ich mir jetzt in dem Moment gedacht habe, das könnte jetzt kommen und es ist jedes Mal wieder, dass du mich mit irgend sowas erwischt. Na gut, lass mich kurz im Gedächtnis kramen. Ich wage es ist der Versuch eines Liebesgedichts von Laienhand, wie man sofort merken wird, habe ich irgendwann einmal geschrieben und ich zitiere es jetzt, weil ich es im Gedächtnis, zumindest so weit im Gedächtnis behalten habe, dass ich es zitieren kann. Also, trotzig reime ich Schmerz auf Herz. Als Gedicht taugt das wohl nicht, aber ich verrate damit viel von meinem Gefühl für dich.
Das ist fast wie Morgenstern, sehr schön.
Naja, Morgenstern ist schon ein bisschen besser. Aber um zum Schluss wieder etwas ernst in die Sache zu bringen, ich möchte meinen Teil dieses Podcasts mit einem Gedicht beenden. Naturgemäß, hätte Thomas Bernhard gesagt. Und zwar mit einem, das mir besonders nahe steht. Es stammt von einer Frau, und zwar von Friederike Mayröcker. Und ich hatte vor, jeden Kommentar wegzulassen, mit Ausnahme des einen, den ich jetzt zu Friederike Mayröcker sagen muss. Das ist die große Ausnahme. Die Friederike Mayröcker hat ganz am Anfang ihrer Dichterlaufbahn, ich weiß nicht, wie viel sie vernichtet hat, aber ganz am Anfang hat sie 2, 3 Gedichte in Versen geschrieben, die überhaupt nichts zur Sache tun. Das ist für mich die eine große Ausnahme, wo ich einer Dichterin die Dichtkunst glaube, ohne dass sie sich in Vers und Reim bewährt hat. Die hat also, aber man wird sofort merken, wie groß diese Friederike Mayröcker wirklich war. Ich zitiere das Gedicht Ostia wird dich empfangen.
Ja, bitte, ich bin gespannt.
Ich werde in Ostia sein. Ich werde dich dort erwarten. Ich werde dich dort umarmen. Ich werde deine Hände halten in Ostia. Ich werde dort sein. In Ostia ist die Mündung des Tiber, des alten Flusses. Ich werde in Ostia nicht sein. Ich werde dich dort nicht erwarten. Ich werde dich dort nicht umarmen. Ich werde deine Hände nicht halten in Ostia. Ich werde nicht dort sein. In Ostia ist die Mündung des Tiber, des alten Flusses.
Bessere Worte kann man als Schlussworte für einen Podcast über Gedichte gar nicht finden. Danke, lieber Edwin, dafür, dass du uns gezeigt hast, wie vielfältig Gedichte sein können und was alles dahinter steckt. Die 3 wichtigsten Dinge der heutigen Folge sind für mich: Gedichte können unglaublich viele unterschiedliche Gefühle vermitteln und müssen sich dabei nicht zwingend reimen. Dann auch die Bibel beschreibt Sexszenen in ihren Dichtungen. Und Dichterinnen waren die Ersten, die die Lyrik von Anbeginn an bereichert haben. Danke euch HörerInnen fürs Zuhören und fürs Dranbleiben. Die Links zu den einzelnen Namen und Gedichten, die gefallen sind, findet ihr in den Shownotes, genauso wie Edwin Baumgartners E-Mail für euer eigenes Gedicht. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.
Wiederhören.
Das war die heutige Folge von Weitergedacht, der Podcast der WZ. Wenn sie euch gefallen hat, folgt uns auf Instagram oder TikTok und schaut auf unserer Website wz.at vorbei. Unseren Podcast könnt ihr auf Spotify, Apple, Google und anderen Plattformen kostenlos abonnieren. Habt ihr Vorschläge für unsere nächsten Folgen? Dann schickt uns eine Sprachnachricht über WhatsApp. Die Nummer lautet 0664 834 8344. Missing Link.